Manche Psalmen sprechen uns sofort an, andere bleiben zunächst rätselhaft. Psalm 68 gehört sicher zur zweiten Gruppe. Bilder von Frauen, die frohe Botschaft bringen, von Taubenflügeln aus Silber und goldglänzenden Schwingen, von Bergen, die einander zu beneiden scheinen, all das wirkt auf den ersten Blick fremd. Und doch verdichtet sich in diesem Psalm wie auf einem Gipfel der ganzen Psalmen ein mächtiger Blick auf Gottes Weg durch die Geschichte, vom Sinai zur Zion, von der Stiftshütte zum fleischgewordenen Wort, von Israels Lagern in der Wüste bis zur Gemeinde als Wohnung Gottes. Wer diesem Weg nachspürt, entdeckt Christus als das Zentrum von Gottes Bewegung auf der Erde und findet darin auch seinen eigenen Platz. Gottes Weg vom Sinai zur Zion, Christus als wahre Wohnung Gottes. Psalm 68 öffnet mit einem Ruf, der wie ein Echo aus der Wüste klingt, Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen seine Feinde. Diese Worte greifen unmittelbar auf das Gebet des Mose zurück, das jedes Malachi gesprochen wurde, wenn die Lade des Bundes sich vom Sinai in Bewegung setzte, steh auf, Herr, dass deine Feinde sich zerstreuen und deine Hasser vor dir fliehen. Am Sinai war alles aufgedeckt worden, die Heiligkeit Gottes, die Sünde des Volkes, seine Ohnmacht, seinem Gott treu zu sein. Doch mitten in dieses ernüchternde Licht stellte Gott die Stiftshütte mit der Lade. Nicht als religiösen Schmuck, sondern als Zeichen, der heilige Gott entscheidet sich, bei einem unheiligen Volk zu wohnen und es auf seinem Weg zu begleiten. Seine Gegenwart ist nicht statisch, sondern zieht los, wenn die Wolke sich erhebt, und lagert, wenn sie zur Ruhe kommt. Schon hier wird deutlich, Gottes Bewegung auf der Erde ist an seine Wohnstätte gebunden. Gottes Handeln auf der Erde für seine neutestamentliche Ökonomie begann mit der Menschwerdung, mit dem Kommen Gottes als des Sohnes, um Mensch zu werden. Die Menschwerdung war das Aufrichten der wirklichen und lebendigen Stiftshütte. Der menschgewordene Christus war somit die wirkliche Stiftshütte, in der Gott wohnte und durch die er sich auf der Erde bewegen konnte. Mit der Menschwerdung begann Gott, sich auf der Erde zu bewegen, zu wandeln, für seine neutestamentliche Ökonomie. Dieses Zelt aber bleibt nicht Selbstzweck. Es weist über sich hinaus auf den, in dem Gott nicht nur in Symbolen, sondern in Person unter uns wohnen wollte. Das Neue Testament fasst dieses Geheimnis in einem schlichten Satz, und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Die Menschwerdung ist Gottes wahrer Aufbruch von Sinai zur Zion. In Jesus verbindet sich das, was am Sinai auseinanderzubrechen drohte, die Heiligkeit Gottes und die Schwachheit des Menschen. Er ist die wirkliche Stiftshütte, in der Gott sich auf der Erde bewegt, Menschen begegnet, heilt, vergibt, konfrontiert und tröstet. Wenn Psalm 68 den Zug der Lade von Sinai zur Zion besingt und berichtet, wie die Erde bebte, auch troffen die Himmel vor Gott, dem vom Sinai, dann leuchtet darin schon der Weg Christi auf, sein Gehen durch die Wüste dieser Welt, sein Hinabsteigen ins Kreuz, sein Hinaufsteigen zur himmlischen Zion. So wird Psalm 68 zu einem Fenster in Gottes Herz. Seine Bewegung ist nicht zuerst eine Folge weltgeschichtlicher Umstände, sondern geht von einer Person aus. Christus ist der Weg, auf dem Gott sich bewegt, er ist der Ort, an dem Gott wohnt, er ist das Ziel, an dem Gott sein Volk sammelt. Wo dieser Christus aufgenommen wird, beginnt Sinai seinen Stachel zu verlieren, Gesetz wird nicht relativiert, sondern durch Gnade umfangen, Wüste bleibt Wüste, aber sie wird zur Wegstrecke in seiner Gegenwart. Der ferne Gott wird zum Nahen, der Richtende zum wohnenden Gott. Die Verse des Psalms beschreiben das mit großer Dichte, doch die Konsequenz ist schlicht, in Christus ist Gott selbst aufgebrochen, um uns nicht nur zu führen, sondern bei uns zu bleiben. Wer diesen Zug Gottes im Licht Christi betrachtet, findet darin leise, aber starke Ermutigung. Der Gott, der sich in der Wüste vor seinem Volk erhob und seine Feinde zerstreute, ist derselbe, der in Christus mitten in die Unübersichtlichkeit des eigenen Lebens hineinkommt. Seine Bewegung mag sich äußerlich langsam oder verborgen anfühlen, doch sie trägt einen verlässlichen Rhythmus, aufbrechen, aufrichten, wohnen. Er bricht aus unserer falschen Sicherheit auf, richtet Christus neu vor unseren Augen auf und macht unser Leben zu einem Ort seiner Gegenwart. In diesem Licht wird der Weg durch die Wüste nicht kürzer, aber er verliert seine Sinnlosigkeit. Zwischen Sinai und Zion steht eine lebendige Person, und in seiner Nähe lernt das Herz, die eigene Geschichte als Teil von Gottes größerer Bewegung zu sehen. Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen seine Feinde, und die ihn hassen, werden fliehen vor seinem Angesicht. Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, sagte Mose, steh auf, Herr, dass deine Feinde sich zerstreuen und deine Hasser vor dir fliehen. Wer Christus als Gottes wahre Wohnstätte erkennt, darf sein eigenes Leben nicht mehr als zufällig verstreute Episoden deuten, sondern als Wegstrecke, auf der der wohnende Gott sich bewegt. Das bewahrt davor, an den Sinai-Erfahrungen des Versagens zu verzweifeln und gibt Mut, die Gegenwart Christi gerade in der unscheinbaren Wüstenetappe zu suchen. Je mehr sein Wohnen real wird, im persönlichen Leben wie in der Gemeinde, desto klarer zeigt sich, Gottes Weg zur Zion geht nicht an uns vorbei, er nimmt uns hinein. Der Siegeszug Christi und die Beute, der dreieine Gott als unser Anteil. Im mittleren Teil von Psalm 68 verändern sich die Bilder. Zwischen Donnern und Erdbeben tauchen Frauen auf, die Siegesbotschaften ausrufen, ein Haus, in dem Beute verteilt wird, und eine Taube mit Flügeln, mit Silber überzogen und ihre Schwungfedern mit grün-gelbem Gold. Der Herr erlässt einen Ausspruch, Siegesbotinnen, eine große Schar. Die Könige der Heere fliehen, und diejenigen, die zu Hause bleiben, werden nicht vergessen, sondern erhalten ihren Teil am Sieg. Hinter den poetischen Formulierungen steht eine tiefe Linie, Gottes Sieg bleibt nicht in den Händen weniger Helden. Er wird verkündigt, geteilt, genossen. Der Kampf, von dem der Psalm redet, gewinnt seine eigentliche Schärfe, wenn er im Licht des Evangeliums gelesen wird. In seinem Tod, in seiner Auferstehung und in seiner Auffahrt kämpfte Christus die Schlacht, und die Beute, die er erlangte, ist zu unserem Genuss geworden. In jedem Schritt seines Kampfes gewann Christus Beute, er erntete Beute in seinem Tod, in seiner Auferstehung und in seiner Auffahrt, als nach Kolosser 2 die Bösen versuchten, ihn aufzuhalten. Die Beute, die Christus gewonnen, geerntet hat, ist in Wirklichkeit der dreieine Gott. Das bedeutet, dass die Beute in Vers 12 der Geist als die Taube, Christus der Sohn als das Silber und Gott der Vater als das Gold ist. Der Schlüssel liegt in der Taube mit den silbernen und goldenen Flügeln. In der Schrift ist die Taube ein bekanntes Bild für den Geist Gottes, der sich bewegt, führt und stärkt. Silber steht oft für Erlösung, für den Preis, der bezahlt wurde, um eine verlorene Beziehung wiederherzustellen. Gold verweist auf die göttliche Natur, kostbar, unveränderlich, von Herrlichkeit geprägt. Wenn der Psalm die Flügel der Taube mit Silber überzogen und die Schwingen mit grüngelbem Gold geschmückt beschreibt, deutet er auf eine Beute, die weit über militärische Siege hinausgeht. Der dreieine Gott selbst wird zum Anteil seines Volkes. Der Geist kommt als lebendige Kraft, der Sohn als der, der durch seinen Tod die volle Erlösung und Rechtfertigung vor Gott bezahlt hat, der Vater als die Quelle göttlichen Lebens und bleibender Herrlichkeit. Im Neuen Testament wird dieses Geheimnis ausdrücklich mit Christus verbunden, du bist hinaufgestiegen zur Höhe, du hast Gefangene weggeführt, hast Gaben empfangen bei den Menschen. Wenn Christus durch seinen Tod hindurchging, schien er alles zu verlieren, tatsächlich eroberte er das Feld, auf dem Sünde, Tod und der Böse jahrtausendelang unangetastet schienen. In der Auferstehung brach er jede Gefangenschaft, in der Auffahrt ließ er sich von keiner Macht aufhalten. Paulus beschreibt diesen Siegeszug mit den Worten, dass Christus die Fürstentümer und die Gewalten völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt hat. Die Beute, die er auf diesem Weg sammelt, sind nicht zuerst äußere Gaben, sondern die Freisetzung und Austeilung des dreieinen Gottes, Versöhnung mit dem Vater, Teilnahme am Leben des Sohnes, innewohnende Kraft des Geistes. Wer an ihn gläubig wird, wird aus der Gefangenschaft herausgeführt und zugleich in den Zug des Siegers hineingenommen. Bemerkenswert ist, dass Psalm 68 die Daheimgebliebenen nicht als Randgruppe zeichnet und Städte des Hauses verteilt Beute. Das weist über das Bild des Kriegslagers hinaus. Viele bekommen Anteil an Christus, ohne selbst die Bühne eines großen Kampfes betreten zu haben. Ihre Ohnmacht, ihre Grenzen, ihre unscheinbare Treue schließen sie nicht vom Siegeszug aus, sie werden in das Haus geholt, in dem der Reichtum des dreieinen Gottes ausgeteilt wird. Das macht Mut, unser Leben nicht an äußeren Heldengeschichten zu messen, sondern an der Frage, wie viel von Christi Sieg darf in meinem Alltag ankommen. Du bist hinaufgestiegen zur Höhe, du hast Gefangene weggeführt, hast Gaben empfangen bei den Menschen und sogar Widerspenstige, sich ja, Gott, zu unterwerfen. So wird der Sieg Christi nicht zu einer abstrakten Lehre, sondern zu einer realen Versorgung, aus der sein Leib aufgebaut und Gottes Wohnung sichtbar wird. Vom Siegeszug zur Wohnung, wie Christus seine Gemeinde aufbaut. Am Ende von Psalm 68 rückt das Ziel von Gottes Bewegung in den Blick, nicht der Sieg an sich, sondern die Wohnung. Von der Auffahrt des Messias heißt es, sie geschehe, damit ja, Gott, eine Wohnung habe unter ihnen. Der Sieger kehrt nicht in eine ferne, unberührbare Höhe zurück, er sammelt die Früchte seines Weges, um daraus ein Haus zu bauen. Die Gefangenen, die er befreit, werden nicht einfach entlassen, sondern in seine Gegenwart hineingeführt. Die Gaben, die er von Gott empfängt, bleiben nicht abstrakt, sondern nehmen Gestalt in Menschen, die er zum Dienst in seinem Leib ausrüstet. Das Neue Testament nimmt diesen Faden auf und er hat einige als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer für die Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Der letzte Teil von Psalm 68, 18 lautet, damit ja, Gott, eine Wohnung habe unter ihnen. Das macht deutlich, dass Christus alle Gaben benutzt, um die Wohnstätte für Gott aufzubauen. Diese Wohnstätte ist die Gemeinde als Gottes Wohnung. Wie Epheser 4 zeigt, verrichten alle Gaben dasselbe Werk des Dienstes, um den Leib Christi als Gottes Wohnstätte auf der Erde heute aufzubauen. So wird deutlich, der Weg vom Sinai zur Zion findet seine Entsprechung in der Bewegung Christi von der Krippe bis zur Auffahrt und findet seine Fortsetzung in der Geschichte der Gemeinde. Die befreiten Menschen, die aus verschiedenster Gefangenschaft zu Christus kommen, werden zu lebendigen Bausteinen seiner Wohnstätte. Unter ihnen zeigt sich der Charakter dieses Hauses, ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Wo Christus seinen Leib baut, werden Waisen nicht übersehen, Witwen nicht beiseite geschoben, Einsame nicht romantisiert, sondern heimgeholt. Gottes Wohnstätte ist kein repräsentatives Gebäude, sondern ein Beziehungsraum, in dem seine Zuwendung zu denen, die nichts vorzuweisen haben, konkret wird. Epheser 2 beschreibt diesen Prozess mit einem starken Bild, in Christus werden Menschen, die einander fremd und feindlich gegenüberstanden, miteinander aufgebaut, zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Der Aufbau des Leibes Christi bedeutet daher nicht, dass einzelne starke Persönlichkeiten die Gemeinde tragen, sondern dass alle, die Christus als Sieger kennengelernt haben, sich von ihm in dieses Haus einfügen lassen. Die Gaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, stehen nicht über den anderen, sondern dienen dazu, dass alle miteinander wachsen, dienen, tragen und getragen werden. So wird Gottes Bewegung in Christus heute sichtbar, nicht in spektakulären Ereignissen, sondern in einem langsamen, beständigen Aufbau eines Hauses, in dem Versöhnung, Wahrheit und Barmherzigkeit zusammenwohnen. Wer diese Perspektive aufnimmt, beginnt, die Gemeinde anders zu sehen. Ihre Unvollkommenheiten sind dann nicht Anlass zur Resignation, sondern Teil einer Baustelle, auf der Christus selbst der Baumeister ist. Die Spannungen, die Mühen, die langsamen Prozesse bleiben real, doch neben sie tritt eine tiefe Hoffnung, der Gott, der vom Sinai aufgebrochen, in Christus Mensch geworden und zur himmlischen Zion aufgefahren ist, hat sich unwiderruflich entschieden, auf der Erde eine Wohnung zu haben. Jede kleine Bewegung in Richtung aufeinander, jedes Vergeben, jedes Zuhören, jedes gemeinsame Tragen, ist ein Stein in diesem Haus. So wächst mitten in einer zerrissenen Welt eine stille, aber reale Gegenwart Gottes heran, ein Vorgeschmack auf das Ziel seiner gesamten Bewegung. Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück, Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Du bist hinaufgestiegen zur Höhe, du hast Gefangene weggeführt, hast Gaben empfangen bei den Menschen, und sogar Widerspenstige, sich ja, Gott, zu unterwerfen. Wenn die Gemeinde als Wohnstätte Gottes im Geist verstanden wird, bekommt jedes unscheinbare Stück gemeinsamen Lebensgewicht, tröstende Worte, geteilte Lasten, treues Gebet, geduldiges Ausharren miteinander. Solche Schritte wirken klein, doch sie sind Teil des Weges, auf dem Christus seinen Leib baut. In dieser Sicht wird Gemeinschaft nicht zur Pflichtübung, sondern zu einem Raum der Hoffnung, mitten in allem Bruch wächst ein Haus, in dem der Vater der Waisen, der Richter der Witwen und der Freund der Einsamen seine Gegenwart zeigt, leise, aber tragfähig. Herr Jesus Christus, du bist der lebendige Mittelpunkt von Gottes Weg durch die Geschichte und auch der Mittelpunkt meines Lebens. Danke, dass du den ganzen Weg vom Kreuz bis in die himmlische Herrlichkeit gegangen bist und die Beute deines Sieges mit uns teilst, den Geist als Kraft, deine Erlösung als sicheren Grund und den Vater als unsere ewige Heimat. Lass mich tiefer erkennen, dass Gottes Bewegung auf dieser Erde nicht an mir vorbeigeht, sondern dass ich in dir zu Gottes Haus gehöre, in dem Einsame, Verwundete und Gefangene einen Ort finden. Stärke in mir das Vertrauen, dass dein Sieg größer ist als meine Schwäche und dass dein Aufbau deiner Gemeinde auch in unscheinbaren, kleinen Schritten vorangeht. Erfülle dein Volk neu mit deiner Gegenwart, damit wir als deine Gemeinde ein Ort des Trostes, der Wahrheit und der Hoffnung sind, in dem deine Herrlichkeit sichtbar wird. Amen.